Hallo, hier ist Thomas. Zu Beginn dieser zweiten Folge unseres Kinosta-Podcasts muss ich eine sehr traurige Nachricht überbringen. Micha ist verstorben. Wir haben uns buchstäblich unter Michas Führung auf eine Reise aufgemacht durch das filmische Werk von Kęstutis Kinoszta. Wir haben 25 Filme zusammengeschaut und im letzten Film geht es um einen Jungen, der mit dem Tod seines Vaters konfrontiert wird. Und er schafft es, den Laden seines Vaters weiterzuführen. Wir haben uns entschlossen, Michas Kinoszta-Podcast ganz in seinem Sinn weiterzuführen. Ihm war das Projekt sehr, sehr wichtig und uns ebenso. Ich vermisse Micha jeden Tag. Aber jeden Abend, wenn ich unsere Aufnahmen schneide, dann höre ich seine klugen Einordnungen und ich höre sein Lachen und auf diese Weise kann ich Abschied nehmen. Das wird vielleicht auch einigen unserer HörerInnen so gehen, die Micha gekannt und die ihn sehr geschätzt haben. Wenn wir auch keinen Käsekuchen mehr mit Micha essen können, können wir doch noch für einige Stunden seine Stimme hören. Vielen Dank, Micha.
Thomas Michael Zandra の Kinoszta Kęstutis すごいぜ。
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Wir haben bei Schöner Denken eine Kinoschita-Reihe. Wir, das sind Michael Schnee von Schneeland. Irgendwann kriege ich es nochmal richtig hin zu sagen. Das hast du absichtlich gemacht mit deinem Namen. Und Thomas von Schöner Denken. Wir haben schon im Japanuary angefangen mit dem ersten Film von Kinoschita oder Kinoszta, wie auch immer man es ausspricht. Und heute haben wir uns den zweiten Film vorgenommen, The Living Magoroku. Irgendwie dachte ich vorher, Magoroku ist bestimmt ein Baum. Beim Film habe ich dann gelernt, es ist ein Schwert, beziehungsweise es ist ein Schwertschmied und diese Schwerter werden sehr geachtet und sind von großer Bedeutung. Und aus welchem Jahr, weißt du noch auswendig, aus welchem Jahr The Living Magoroku ist? Es ist aus den es gehört zur Epoche der Kriegsfilme von Kinoszta.
Ja, der Film ist von 43.
43.
Also ist sein erstes Jahr, in dem er selber Regie führen durfte. Und wir haben ja den Port of Flowers als sein Debüt besprochen. Mhm. Ich habe jetzt aber auch ein paar Seiten gefunden, wo dieser Magoroku als sein Debüt gehandelt wird. Also vielleicht ist das auch gar nicht so hundertprozentig sicher, welcher Film als erstes erschienen ist.
Ja, das ist, kann ja unterschiedlich sein, dass die Produktion vorher, aber das Veröffentlichungsdatum später ist.
Mhm.
Aber auf jeden Fall sind wir noch in dieser ganz, ganz frühen Phase von Kinoszta und diesmal beginnt er, der Film verwirrt mich gleich am Anfang, weil ich mich ja darauf eingestellt habe, nach den Fotos, die ich gesehen habe, dass der Film auch 1943 spielt. Aber wir sind erstmal im Jahr 1573. Der beginnt richtig mit einer fetten Schlachtszene. Also fett im Sinne von, da laufen wirklich viele Leute rum. Sie ist jetzt nicht vielleicht wahnsinnig teuer, aber da ist schon viel, viel an Samurai-Kriegern, an Soldaten und an Schlachtgeschehen. Und es dauert ein bisschen. Wir haben zwei Figuren, die da besonders im Fokus stehen. Aber so richtig nachvollziehbar war das für mich gar nicht. Ich fand es eher ein bisschen verwirrend, aber sehr atmosphärisch. Ich weiß nicht, wie du diesen Anfang mit der Schlacht empfunden hast.
Ja, ich habe auch natürlich gedacht, jetzt kommt was aus der Kriegszeit, also aus dem Zweiten Weltkrieg. Insofern war ich da auch verwirrt. Man fühlt sich zurückgeworfen in so einen Historien-Samurai-Film. Also zum Beispiel zu Kagemusha oder Ran von Kurosawa. In der Zeit spielt das übrigens auch. Also Mitte, oder besser Ende des 15. Jahrhunderts, also um 1600. Da gibt es den großen Feldherrn, den Ieyasu Tokugawa, also ein ganz berühmter Feldherr damals in Japan, der dann zum Shogun ernannt wurde. Und da könnte man jetzt ganz viel drüber erzählen, glaube ich, wenn man sich in japanischer Geschichte auskennt. Jedenfalls diese 5 Minuten am Anfang, diese Samurai-Schlacht, wo diese 2 Heere aufeinandertreffen, die bereiten den ganzen Film insofern vor, als dass sie den Blick auf die Tradition lenken, die sich über die Generationen hin forttransportiert. Denn um Tradition geht es hier sehr stark in dem Film. Es geht um dieses Schlachtfeld, das die Familie, ich greife jetzt ein bisschen vor,
mach nur,
dass die Familie vermacht bekommt von dem Feldherrn als Belohnung. Und aufgrund eines Aberglaubens wird sie dieses Feld nie bestellen.
Nie landwirtschaftlich nutzen,
genau.
Obwohl das dann im Krieg dann auch schmerzhaft ist, dass da ein großes Stück sehr fruchtbares Land aus diesen historischen oder Aberglaubegründen dann brach liegt. Und da kommt ja dann auch der Konflikt auf.
Genau, also seit 300 Jahren liegt dieses Land brach. Niemand macht was damit. Der Sohn der Familie ist auch noch sehr kränklich. Man hat also diesen Aberglauben, die Onagi heißt diese Familie. Mhm. Und man möchte das auch nicht bestellen, weil man dann denkt, ja, der Sohn, der stirbt dann an seiner Lungenkrankheit, die er da hat. Herein kommt dann aber der General der japanischen Armee und sagt, es ist unsere vaterländische Pflicht, wir müssen alle zusammenhalten, wir brauchen dieses Feld, um unsere Truppen zu ernähren und ihr müsst jetzt im Sinne des vaterländischen Gedankens euer Feld hergeben, damit wir was drauf anbauen können.
Am Anfang wird das der Yamato-Spirit genannt. Ich fand das dann, nachdem ich von der Schlachtszene 1573 zum Schwenk zum Manöver 1943 gekommen bin, fand ich das dann auch durch diese Schlachtdarstellung leichter, alles andere, was dann kommt, einzuordnen. Also wir haben dann diesen Ausbildungsoffizier, der diese Soldaten einschwört auf diesen Yamato-Spirit. Ich fand das auch schön mit so Details. Es geht ja gleich um Ehre. Der eine dieser Studenten, die da ausgebildet werden, das sind ja alles keine richtigen Soldaten, die sich irgendwie frühzeitig schon für eine lange Ausbildung freiwillig gemeldet hätten. Der verliert natürlich gleich mal sein Schwert. Das ist ja fast das Schlimmste, was man machen kann. Das fällt ihm einfach irgendwo runter und ein Schmied findet's und gibt es dann, glaube ich, dem Offizier wieder zurück. Und, und dieser Schmied sagt dann zu diesem Offizier, bring ihnen bei, gute Soldaten zu sein. Was mich wundert so ein bisschen im Nachhinein, dass der Film doch eigentlich eine sehr stramme Propaganda immer zwischendurch so am Start hat. Was auch dieser Zeit natürlich geschuldet ist, mich damit nicht nervt. Hat mich eigentlich gewundert, weil normalerweise bin ich für Kriegspropaganda nicht so gerne zu haben. Aber er erzählt halt noch viele andere Dinge. Mir kommt es schon so vor, als hätte Kinoshita praktisch das, was er da liefern muss, an Propaganda abgeliefert und ansonsten seinen Film gemacht.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich bin auch sehr allergisch, was solche politischen Geschichten angeht. Und er hat ja diese ganzen anderen Erzählstränge noch eingeflochten, die da immer wieder diese Penetranz dann auch rausnehmen. Also gibt es diese Geschichte mit dem Schwert, die er sich schmieden lassen möchte von diesem Schmied. Dann die Geschichte von dem verlorenen Schwert. Und dann gibt es aber auch noch diese Liebesgeschichte von der Busfahrerin mit dem Sohn des Schmieden, ist es, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Also da gibt es also auch eine Romanze in diesem Film. Und es gibt natürlich noch die Geschichte mit dem kranken Sohn, wo man auch denkt, da muss ich noch was auflösen. Und man hat also mehrere Erzählstränge, die sich parallel bewegen die ganze Zeit.
Und wenn ich dich unterbrechen darf, die sind alle subtil. Bitte? Diese ganzen Erzählstränge sind subtil, weil die alle noch so und so einen weiteren Text mit sich bringen. Wenn du jetzt diesen Busfahrer und die Buskontrolleurin da, die lieben sich, aber sie brauchen, weil sie aus der Familie der Diener der Familie Onagi stammt, braucht sie praktisch, glaubt sie noch die Zustimmung der Onagi-Familie zu brauchen. Das heißt, da wird von Kinoshita jetzt, sagen wir mal, ein überkommenes Feudal-Machtverhältnis zwischen Landherren und Knechten nochmal problematisiert. Dann haben wir den Mann, der Fremde, der ein Schwert sucht, der sich als Arzt herausstellt, der musste ein Schwert aus seiner Familie verkaufen, also einen Teil seiner Tradition hinter sich lassen, um sein Studium als Arzt zu Ende finanzieren zu können. Und dann verkauft er aus Versehen nicht das wertloseste, sondern das wertvollste Schwert, nämlich ein Magoroku-Schwert. Und der junge Mann, der krank ist, das können wir jetzt ja hemmungslos spoilern bei einem Film von 1943, der entpuppt sich durch Diagnose des Arztes als Bumperl gesund, ja, sagen wir hier. Also der hat eine fantastische Lungenleistung und ist durch diesen enormen gesellschaftlichen Druck seelisch so an die Wand gedrückt, dass ihm die Luft zum Atmen fehlt. Dass er glaubt zu ersticken und glaubt, todkrank zu sein. Und es ist praktisch dann die große Auflösung am Ende, dass er davon überzeugt werden kann, dass er tatsächlich gesund ist. Ich finde aber alle diese Geschichten, die sind vergleichsweise subtil und also sie sind auf jeden Fall interessant. Man guckt diesen Verästelungen gerne zu, vor allen Dingen, wie er sie dann so ineinander webt die ganze Zeit. Und es kommt noch diese klassische Geschichte, die wir jetzt so oft in Japan finden, zwischen Tradition und Moderne im Angesicht einer nationalen völkischen Kriegsanstrengung. Also dieser Konflikt um, darf ich das Land bewirtschaften oder nicht, ist jetzt der Nationalismus und der Kampf für den Einzelnen und für das Land wichtiger als Traditionen und Aberglaube, sprich, darf ich dieses Land bewirtschaften oder nicht. Und das zeigt sich dann auch relativ stark als Generationenkonflikt, als dann irgendwann die ganzen jungen Leute praktisch mit Fackeln und Heugabeln im Hof der Onagi-Familie stehen.
Ja.
Würdest du mir zustimmen?
Ja, ich würde dir vollkommen zustimmen und ich würde dein Argument sogar noch ein bisschen stärken. Insofern als diese Erzählstränge, die du als Nebenerzählstränge gerade thematisiert hast und beschrieben hast, die sind in ihrer Art und Weise sogar subversiv, finde ich, weil die ja gerade entgegen den Traditionen arbeiten. Also wir haben auf der einen Seite dieses stark traditionalistische Denken aus dem militärischen Bereich, wo die Mannschaft eingeschworen wird, fürs Land da zu sein und das Individuelle zurückzustellen. Aber in den ganzen anderen Erzählsträngen, die zu realisierende Liebe, die sich dann gegen den Feudalherren auflehnt und so weiter. Der Sohn, der eigentlich krank ist, oder der sich krank fühlt und deswegen nicht am Krieg teilnehmen kann und sich schlecht fühlt, aber eigentlich aufgrund des gesellschaftlichen Drucks nicht mitmachen kann. Das sind alles Momente, die sozusagen diesen restriktiven traditionalistischen Kriterien entgegenstehen und im Film auch ausgleichend wirken, finde ich. Und dadurch hat der Kinoshita es geschafft, quasi wieder so ein bisschen eine subversive Schiene reinzukriegen. Und das macht für mich den Film dann letztlich auch wieder gut guckbar, weil man eben nicht einen reinen Propagandafilm sieht, sondern man sieht sozusagen, während man die Propaganda sieht, in den Nebenerzählsträngen sieht man, wie diese Propaganda wieder über was Überkommenes ist. Wie es was Traditionalistisches, Anachronistisches ist, wo die Moderne eigentlich schon wieder an die Tür klopft und man schon sieht, dass, ja, spätestens wenn der Krieg vorbei ist, dass dann wieder ein Aufbruch da sein wird.
Ich finde auch, er nimmt dann dieses Schwert als ständiges Bild, als, das sind ja verschiedene Schwerter, die wie so boccaccio'sche Falken durch diese Geschichte durchfliegen. Also zum Beispiel, dass der Offizier sagt zu dem Schmied, ich habe übrigens ein Magoroku-Schwert, die kommen da im Gespräch drauf. Und der Schmied sagt, zeig mir das mal, das will ich mir mal genauer anschauen. Also geht er nach Hause, holt das, kommt Tage später wieder und es stellt sich heraus, dieses Schwert, das er dann übrigens dem Fremden, dem Arzt, verkauft hätte, das ist gar nicht echt. Die probieren das dann aus, das zerbröselt förmlich und es ist nur der Griff eines Magoroku-Schwertes, der an eine billige falsche Klinge angeschmiedet worden ist.
Ja.
Und eine sehr tragische Geschichte. Jetzt ist aber nicht der Offizier, der Ausbilder von einem eben überkommenen Ehrsystem irgendwie dominiert, dass er sich jetzt in das nächstbeste funktionstüchtige Schwert stürzen würde, sondern er sagt, schade, dann würde ich mir doch wünschen, dass du mir jetzt ein neues, ordentliches, scharfes Schwert schmiedest, völlig unbekannt, völlig ohne Geschichte, aber ordentlich, solide und sehr scharf. Das heißt, das ist ja unübersehbar ein Symbol dafür, dass der Spirit wichtiger ist als die äußere Identität. Die Äußerlichkeiten spielen keine Rolle. Dieses Schwert darf ruhig neu sein, solange sie, solange das Schwert vom Schmied mit der richtigen Geisteshaltung neu gemacht wird und der Mann es ist im Krieg mit dem richtigen Spirit verwenden wird. Und das, finde ich, ist auch interessant, dass er dann auf diese Schiene damit kommt.
Ja, das neue Schwert wird auch wieder eine neue Legende für sich schaffen. Ne?
Ja.
Also er wird etwas Neues beginnen. Er übernimmt nicht das Alte von früher und wertet es das Neue ab, weil es auch nicht mehr geht, sondern er wird eben mit dem neuen Schwert was Neues beginnen und hat auch den Mut dazu, das zu tun.
Ich finde das.
Und der Schmied wird ja auch alles dafür tun, dass er hier sein bestes Schwert schmiedet. Da kommt die Tradition natürlich dann auch wieder rein. Aber das fand ich auch sehr, sehr erfrischend, dass er hier diesen Schritt geht und nicht nur auf den alten Traditionen sitzen bleibt sozusagen, sondern dass er sich davon löst und was Neues beginnt.
Ich war mir nie drüber im Klaren, ob er jetzt gerade eine konservative Einstellung feiert oder in Frage stellt oder ob er das am Ende gleichzeitig macht. Und das ist eigentlich was Besonderes für die Situation, die in der er ist und in der er diesen Film macht.
Ja, er bewahrt es ein Stück weit, aber er führt es auch fort, finde ich. Also
ja.
Es sind so beide Elemente enthalten.
Ja, und ich habe mir mal rausgeschrieben, was am Ende, wenn wir jetzt gerade die ganze Geschichte nochmal so rekapitulieren, es gibt ja dann ein richtiges Happy End, ja, also wer den Film noch nicht gesehen hat, ihn noch gucken will, dann möglicherweise jetzt den Podcast unterbrechen, erst Film gucken und dann weiter uns zuhören, weil jetzt erzähle ich das Happy End. Der Sohn kriegt erklärt, überzeugend erklärt, du bist Bumbel gesund, mach dir keine Sorgen und übernimmt dann auch die Verantwortung für die Familie, die er die ganze Zeit nicht übernehmen konnte. Trifft Entscheidungen, trifft zum Beispiel die Entscheidung, ich werde jetzt dieses Feld den Menschen geben, dass sie es bewirtschaften können. Ende mit Aberglaube. Ja, das ist jetzt, dass wir das bewirtschaften können, das ist wichtiger für Japan, das ist wichtiger für euch als Menschen und das ziehen wir jetzt durch. Und er gibt natürlich auch beziehungsweise seine Mutter, die sich dann auch auf diese Seite dann wendet, auf die gute Seite in Anführungszeichen, gibt dann auch das Einverständnis für die Hochzeit, wobei ich den Eindruck hatte, dass die jungen Leute in dem Moment sich auch emanzipieren und es auch ohne Erlaubnis gemacht hätten. Und dann kommt dieser Satz, und ich glaube, er kommt von dem Offizier, du musst dich fragen, wie kannst du dein Leben am besten für deine Nation, deine Familie und für dich einsetzen? Also egal, ob du krank bist oder nicht krank bist, lebe, bis du stirbst. Wir hätten früher gesagt, das Leben ist keine Generalprobe, ja, also mach was draus, mach was draus. Und das ist dann die Botschaft, die er am Ende rüberbringt, die ist gar nicht so nationalistisch und kriegstreibend, wie man das in anderen Filmen auch schon erlebt hat. Aber das ist das, worauf der Film dann am Ende kulminiert von der Geschichte her. Also es war so was, so ein Wohlfühlende, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall ein positives Ende. Es ist nicht nationalistisch, es ist aber schon so ein bisschen so ein mit viel Motivation und nutze dein Leben, also nutze den Tag, ne, carpe diem und mach was draus. Das musste er wahrscheinlich schon machen. Mir war das dennoch ein bisschen zu viel des Guten, muss ich ehrlich zugeben. Aber es hatte zumindest nicht mehr diesen politischen Beigeschmack.
Mhm.
Auch, dass das Feld dann ja bestellt wird, das ist ja das deutlichste Zeichen davon, dass man sich auch von dieser Tradition dann löst, dass man sagt, nee, das ist eben nicht mehr heilig. Das ist mir nicht mehr, also ich habe es zwar bekommen vom Tokugawa damals vor 300 Jahren, es ist das, das hochgehaltene Ahnenfeld, aber wir nutzen es jetzt trotzdem, weil jetzt sind eben die Bedingungen so, wie sie sind. Und wir verabschieden uns jetzt ein Stück weit von dieser Tradition und machen auch was Neues draus. Das ist auf jeden Fall, das ist jetzt auf jeden Fall so einen individuellen Geist voraus, ein bisschen so eine Art Freidenkertum, auch jemand, der sich über alte Traditionen hinwegsetzt und was Neues wagt. Insgesamt war es mir ein bisschen zu, zu motivationsmäßig, was da.
Ja, es war schon so ein bisschen Krieg dein Arsch hoch.
Ja, genau.
Ich verstehe schon. Ja.
Ich fand es auch schön, dass der Film auf so einer positiven Note dann geendet hat.
Ja, also er hat auch dadurch so eine gewisse Genießbarkeit, ohne dass man sich unglaublich anstrengen müsste.
Ja.
Jetzt, wo wir uns, wo wir einmal durch die Handlung und die Figuren einmal durchgegangen sind, würde ich gerne nochmal auf eine akustische und eine optische Besonderheit kommen. Mir ist total aufgefallen, dass der Film mit seinen Stimmen und auf jeden Fall mit den Geräuschen brutal nachsynchronisiert wurde. Also ich gehe davon aus, dass das der Produktionskosten, Produktionsmöglichkeiten geschuldet ist. Man merkt manchmal absolut, dass das ein irgendwie gebauter Ton ist. Also manche Geräusche merkst du wirklich, dass ein gebauter Ton ist. Und wir haben den ja jetzt im japanischen Original gesehen mit englischen Untertiteln. Das heißt, wir haben ja keinen irgendwie fremdländischen Ton, sondern das ist der Originalton. Das fällt gerade am Anfang total auf. Und dann gibt es einen Ton, jedes Mal, wenn der Fluch thematisiert wird, macht es in dem Film Bing, Bing, Bing. Und ich denke mir, verdammter Hacke, das hört sich ja an, als sei es von Hitchcock.
Mhm.
Ja, also dass er so wirklich so ein, nimmt so ein bisschen so Horrorfilmtöne vorweg, ja, als sei Tubular Bells bei Exorzist auf einem Ton hängen geblieben. Ja,
das meinst dieses, wenn die alte Oma ihr Gebet spricht und im Hämmerchen gegen die Schüssel schlägt, meinst du jetzt, ne?
Ich dachte erst, das sei der Schmied, der auf das Schwert schlägt, aber es ist die Oma, die ja praktisch so eine Mischung aus Hüterin des Aberglaubens und Hüterin der Familie ist. Und die hämmert mit ihrem Hämmerchen in ihrem buddhistischen kleinen Altar, hämmert sie die ganze Zeit auf ein Stück Metall und kommt damit mit diesem gruseligen, spooky Ton rüber. Das kommt in dem Film bestimmt 4-5 Mal vor. Das hat echt seine Wirkung. Also das, finde ich, hat Kinoshita sehr, sehr geil gemacht. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Das kam mir auch sehr modern vor.
Ja, ich fand auch die Bildgestaltung sehr gut, ehrlich gesagt. Also diese Kampfszenen in dem Feld, diese Büschel, die da überall rumstehen, das war schon sehr zackig auch gefilmt und auch visuell ansprechend, fand ich. Das hat mir auch gut gefallen.
Ist der gleiche Trick, den Ridley Scott bei Gladiator anwendet, dass er dieses Getreidefeld, also dieses Feld an sich, so stark in den Vordergrund schiebt und die Männer in diesem Feld praktisch schwimmen lässt. Es gibt ja diese berühmte Szene mit der Hand des Gladiators, der durch die Weizenähren geht. Musste ich total dran denken, dass diese Ästhetik da schon so viele Jahre vorher sich da auch hier schon findet, ganz ähnlich.
Ja, ich habe da einen Terrence Malick-Film auch gedacht, wo die ganze Zeit diesen Berg hoch kriechen und eigentlich überhaupt nichts sehen, weil man die ganze Zeit sich in diesen wogenden Grasmassen voranschiebt.
Muss ein Terrence Malick-Film sein, den ich noch nicht gesehen habe, möglicherweise Badlands
oder sowas. Nee, später. The Thin Red Line, dieser Kriegsfilm ist das.
Den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber auch die Oma wird besonders inszeniert. Also mindestens einmal ist mir in Erinnerung, dass sie auch so gruselfilmmäßig aus dem Dunkeln kommt, von unten beleuchtet wird und dann so ein in die Kamera wie so eine Verkörperung des Fluchs aus der Vergangenheit plötzlich so. Ja.
Es hat auch ein bisschen was Maskenhaftes. Ich hatte da auch eine Assoziation zu Onibaba von Kaneto Shindo, wo wir auch diese Maskenhaftigkeit der Gesichter haben. Da haben wir auch diese starken Schatten, schwarz-weiß. Übrigens, dort stehen diese Hütten ja auch in so einem Feld. Das fand ich von der Stimmung recht ähnlich, ehrlich gesagt. Und das ist ja auch ein Geisterfilm oder ein Horrorfilm, wie man immer das bezeichnet. Mhm.
Aber das sind dann wirklich auch Einzelelemente, mit denen er dann arbeitet, weil die Atmosphäre des Films insgesamt ist auf jeden Fall absolut eine reale. Also die Figuren, die Gespräche, ja, die ja. Handlungen kommen mir so natürlich und so vertraut vor, dass man diesen kulturellen und zeitlichen Spagat, den man da eigentlich glaubt, machen zu müssen, den kann man auch gleich bleiben lassen. Also die Distanz geht recht schnell verloren. Ja? Aber umso stärker fallen dann so einzelne, so ich sag mal, unnatürliche oder künstlerische Elemente, die wirken dann halt auch wirklich stark, wenn sie dann ganz gezielt von ihm eingesetzt werden.
Mir hat auch gut gefallen, wie er insgesamt diese drei oder vier verschiedenen Erzählstränge ineinander verwoben hat und wie das sehr fließend und flüssig von einem zum nächsten gegangen ist und sich das alles zu so einem kleinen Panorama geformt hat und sehr kompakt war, obwohl es doch ja verschiedene Aspekte waren, die sich in der Geschichte gebündelt haben. Ne? Mhm. Das fand ich auch sehr gelungen.
Also ein wirklich überraschend genießbarer Film. Und ich habe aber schon so das Gefühl, denn ich habe jetzt nur zwei Filme, die ich miteinander vergleichen kann, die jetzt auch sehr eng beieinander liegen, dass man schon sowas wie eine Handschrift so ein bisschen erkennen kann. Die sehr klare Gestaltung, die sehr greifbare, natürliche Inszenierung, wenig Spielereien, die dann aber ganz klug gesetzt werden. Und immer eine Geschichte auch, die mich dran gehalten hat. Ob das jetzt die beiden Betrüger sind oder ob das hier die Männer sind, die auf der Suche nach ihrer Zukunft, auf der Suche nach ihrer Ehre und auf der Suche nach ihren Schwertern sind. Am Ende wird das Magoroku-Schwert ja verschenkt. Der Sohn verschenkt ja das Magoroku-Schwert, das er in seiner Familie hat, dem Arzt, der dann auch noch seine Schwester heiratet. Das läuft ja dann praktisch als Happy End über. Das, was du mal meintest, dass es dann am Ende vielleicht auf einem zu positiven Ton endet. Aber andererseits, mitten im Krieg ist das, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass er da die Leute mit auf einen positiven Ton aus dem Lichtspielhaus schicken wollte.
Mir fällt noch ein, das Stichwort Mikrokosmos. Du hattest auch gerade seine Handschrift angesprochen. Wir haben im ersten Film, den wir gesehen haben, diese kleine Gemeinde auf der Insel mit den zwei Betrügern, die dann dazukommen. Hier haben wir sozusagen diese Familie Onagi mit ein bisschen Personal, was noch außen rumschwirrt. Es ist alles sehr überschaubar. Es sind keine riesigen Gesellschaftspanoramen, die er macht, sondern es sind eher so Mikrokosmen, in denen sich dann gesellschaftliche Prozesse spiegeln. Und wenn ich jetzt an den nächsten Film denke, den wir miteinander besprechen werden und der jetzt ansteht, das ist nämlich Jubilation Street. Der ist dann von 44, glaube ich, also ein Jahr später. Das ist auch aus der Kriegszeit. Da haben wir es auch mit einem Mikrokosmos zu tun. Da geht es nämlich darum, dass, den habe ich auch schon gesehen übrigens, der lief mal auf der Berlinale in restaurierter Fassung. Da geht es darum, dass die Bewohner einer Straße umgesiedelt werden müssen, weil da die Regierung oder das Militär einziehen möchte oder irgendwie sowas. Also da haben wir es auch mit einem gut überschaubaren Personal zu tun. Wir haben den Fokus auf diese eine Straße, wo die Geschichte spielt, die dann aber trotzdem wieder sinnbildlich steht für größere gesellschaftliche Umwandlungsprozesse.
Das Lindenstraßenrezept. Ja, es gibt nichts, was wir nicht an den Menschen in einer Straße erzählen könnten.
Genau, der Ursprung der Lindenstraße bei Kinoshita.
Ja. Oder wie die Kulturanthropologen sagen, du kannst jeden Knopf so lange polieren, bis sich die ganze Welt drin spiegelt.
Sehr schön.
Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Es ist so momentan so, als würde er mit seinen Filmen sozusagen Rezepte für solche Gemeinschaften auch durchexerzieren. Ich freue mich jetzt schon auch sehr auf den dritten, weil ich so ein bisschen befürchtet habe, dass das möglicherweise auch alles auch auf schwere Kost wird. Und jetzt sagen muss, das fällt einem sehr leicht, das ist sehr, sehr angenehm, ohne dass es irgendwie seicht wäre. Also es ist leicht zu gucken, aber gut zu durchdenken sozusagen. Man hat dann auch ein bisschen einen Knochen, an dem man dann kauen kann. Ich freue mich auf den nächsten.
Ja, ich mich auch.
Michael, vielen herzlichen Dank. Und
ich danke auch.
Wir haben bald wieder eine Rückkehr mit dem nächsten Kinostaffilm. Danke. Tschüss.
Tschüss.
トーマス・ミヒャエル・ザンドラの木下圭介すごいぜ。